Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Geld, das geht uns durch die Lappen, drum werden wir euch die Leitung kappen. Ob Film, ob Text, ob gute Mucke, wir werden euch auf die Finger gucken. Ihr könnt jetzt gern noch einmal lachen, dann werden wir es aber trotzdem machen.
Ja, das war eben in Berlin nicht der Fasching-Karneval, sondern die ACTA-Demo. Das war ein Originalton eingefangen von Moritz Metz, ein Kollege vom Deutschlandradio. Bei mir zu Gast jetzt im Studio allerdings Daniel Fiene.
Guten Abend.
Guten Abend. Wir besprechen heute in der Ausgabe vom 11. Februar 2012 nicht nur ACTA, sondern auch ein bisschen die ARD.
Es geht da um die zu erwartende Online-Vereinbarung zwischen der ARD und Verlegern. Das geht ja zurück auf die Klage einiger Verleger gegen die Tagesschau-App. Was dürfen eigentlich öffentlich-rechtliche Angebote im Netz? Diese Frage ist ja gar nicht neu, aber da scheint es wohl vor einer Einigung zu stehen. Da gibt es natürlich auch einige Sorgen und Befürchtungen und die schauen wir uns dann heute Abend noch an.
Außerdem im Medienmagazin etwas zur Deutschen Welle. Die sind in dieser Woche ja neu gestartet, muss man sagen. Und das alles
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Music is power.
Music is power, aber auch die Kraft der Straße ist power.
ACTA, das Anti-Fälschungsabkommen des Handels. Schon der Name führt in die Irre. Die eigentliche Intention von ACTA ist es, Immaterialgüterrechte zu beschützen. ACTA sollte dabei helfen, Produkt- und Markenpiraterie sowie gefälschte Kopien von hochwertigen Gütern zu verhindern. Ebenso soll es den Missbrauch von bekannten Marken wie zum Beispiel General Motors für Tampons verhindern. Es soll die Investitionen, die in die Entwicklung von Produkten gesteckt wurden, schützen, zum Beispiel Patente auf Medizin, aber auch Nahrungsmittel und Saatgut. ACTA soll auch Künstler, Kreative und Journalisten unterstützen, um ihnen zu helfen, die Qualität der Veröffentlichungen zu verbessern und um die internationalen Copyright-Gesetze zu harmonisieren. Klingt doch toll, oder?
Ja, klingt eigentlich toll, Daniel, aber ACTA, das war eben ein anonymes Video, eine deutsche Übersetzung eines englischen Anonymous-Videos, das schon etwas länger kursiert, jetzt im Januar übersetzt wurde und auch Leute natürlich mobilisiert hat, heute in verschiedenen Städten in Deutschland gegen ACTA zu demonstrieren. Die Befürchtungen mal gebündelt gegen diesen erstmal hehren Ansatz, hier etwas zu schützen?
Also es ist gar nicht so einfach, sich gut über ACTA zu informieren, wenn man das tatsächlich mal im Netz machen möchte. Da gerät man auf sehr viele Protestwebseiten, wo es die größten Befürchtungen gibt. Und ich glaube, die größte Befürchtung dabei ist es, dass die Kritiker sagen, dass es bei diesem Abkommen ja darum geht, den Zugang zum Internet zu erschweren in bestimmten Fällen oder dass es sogar eine Zensurinfrastruktur gibt, beziehungsweise dass ganze Webseiten wegzensiert werden könnten, wenn dieses Abkommen dann auch von Deutschland ratifiziert wird. Und das ist ja ist eigentlich sehr schwierig, genau zu erfahren, was denn überhaupt mit ACTA drinsteht, weil da gibt es sehr viele Versionen, Ansichten wie und so weiter.
Also Geheimprotokolle sogar, ne? Geheimprotokolle sogar. Und das macht ja dieses Misstrauen so stark. Was wird da eigentlich irgendwie in der EU zurecht gebastelt? Und aber dann gab es aber das Signal in dieser Woche auch sogar per Twitter von unserer Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie distanziere sich davon und Deutschland würde das nicht unterschreiben. Das geht also zurück nach, was weiß ich, in welche Ausschüsse.
Das ist auch interessant, was einige Juristen, die sich darüber informiert haben, auch gesagt haben. Und zwar, sie gehen davon aus, dass ACTA überhaupt erst einmal für Deutschland gar keine Auswirkungen hat, da die darin formulierten Vereinbarungen oder Ziele, das ist ja erstmal ein Abkommen, was es zwischen verschiedenen Staaten gibt, dass die in Deutschland ja eh schon umgesetzt worden sind. Das heißt, eine unmittelbare Veränderung würde es durch ACTA in Deutschland erst einmal nicht geben. So die zumindest die Einschätzung mancher sehr hoch angesehener Juristen. Und das finde ich eigentlich schon sehr interessant. Auf der anderen Seite kritisieren dann wieder die ACTA-Gegner, dass halt dieses Abkommen sehr schwierig ist, weil das an einem alten Urheberrechtsmodell festhält, beziehungsweise weil halt, wie du eben schon sagst, diese ganzen Diskussionen so unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden sind und erst jetzt durch die Ratifizierung in den Parlamenten öffentlich wird.
Und wie ich heute im PirateNet hörte, als dort mal durchgeschaltet wurde durch verschiedene Städte der Demonstrationen, sind auch, ich sag mal, fehlgeleitete Menschen dabei gewesen, die eigentlich gegen die Finanzkrise demonstrierten. Und so gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Motive, warum man heute trotz des kalten Winterwetters und trotz der Absage Deutschlands auf die Straße gegangen ist. Und ich fragte Tabea Rössner, sie ist medienpolitische Sprecherin der Grünen Bundestag, Fraktion, die heute in Mainz demonstriert hat, vor der Sendung, warum sie eigentlich demonstriert hat.
Ja, ich denke, die Thematik ist ja eine alte Thematik und die Bundesregierung hat sich in der Vergangenheit nicht besonders konsistent verhalten in ihrer Haltung zu der Frage, wie gehen wir mit Urheberrechtsverletzungen beispielsweise um. Und die Menschen sind heute auf die Straße gegangen, weil sie eine große Verunsicherung spüren. Ich bin ganz erstaunt gewesen. Ich habe gestern mit meiner Tochter gesprochen, die ist 12 Jahre, und die hat mich plötzlich gefragt, sag mal, bist du eigentlich für oder gegen ACTA? Und daran sieht man, dass selbst 12-jährige Kinder sich mit dieser Thematik plötzlich ganz anders auseinandersetzen. Und sie hat dann die Sorge und die Angst geäußert, ja, wie ist das denn? Ich kann dann ja gar keine Musik mehr richtig hören. Also ich glaube, es ist eine große Verunsicherung da. Sie hat dann aber auch gesagt, sie hätte sich jetzt ganz viel angeguckt und sie dürfte dann gar nicht mehr zu Musik singen und das dann auf YouTube hochstellen. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, das ist sowieso schon jetzt nicht ganz in Ordnung, wenn sie das macht. Also ich denke, es führt dazu, dass die Menschen sich stärker mit dieser Frage auseinandersetzen, was auch wirklich gut ist. Aber die Bedrohung, dass möglicherweise Anbieter in eine Verantwortung kommen und diese Verantwortung eine Eingrenzung der Möglichkeiten des Internets beinhalten, das bringt eine große Verunsicherung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Debatte auch ganz breit in der Gesellschaft führen.
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch Rechteinhaber Rechte haben, die gelten. Was sagen Sie denn denen?
Ja, aber das ist genau der Punkt und eine Aufgabe der Politik. Wir haben unterschiedliche Interessen und diese Interessen müssen wir miteinander in Verbindung bringen. Wir haben eine Informationsgesellschaft und möchten Informationen und Wissen möglichst breit zugänglich machen und einfach zugänglich machen. Wir haben aber eben die Urheber auf der anderen Seite, die auch von dem, was sie schaffen, also gerade auch Journalisten beispielsweise, die ja recherchieren, die Zeit verbringen mit einer intensiven Recherche, die auch davon leben müssen. Und ich habe den Eindruck, dass Politik darauf noch nicht die richtigen Antworten hat. Wir haben eine Debatte um das Urheberrecht, wir haben die auch bei uns in der Partei sehr intensiv geführt und führen die noch weiter. Und ich denke, wir sind da noch sehr am Anfang eines Prozesses, der wichtig ist, um die Interessen der unterschiedlichen Akteure auszutauschen, das Bewusstsein aufzuschaffen und Lösungen zu finden.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat jetzt den schwarzen Peter das Europaparlament. Und dann?
Ich sehe nicht, dass der schwarze Peter jetzt nur dem Europaparlament zugeschoben worden ist, sondern wir müssen das insgesamt breit in der Gesellschaft führen. Und da muss auch die deutsche Politik eine klare Position haben. Und das hat sie in der Vergangenheit nicht gehabt. Wir haben auch aufgrund dieser Frage in der Vergangenheit, die ja zu einer hohen Abmahnungswelle geführt hat, diesen Diskurs ja bereits schon geführt und deshalb im Bundestag die Enquete-Kommission eingerichtet. Daran hat man aber auch gesehen, dass die Interessenslagen eben sehr, sehr schwierig unter einen Hut zu bringen sind und dass die Politik dringend gefordert ist, hier klare Linien herauszuarbeiten und klare Handlungskonzepte zu erarbeiten. Und deshalb ist die deutsche Regierung da genauso gefragt und das deutsche Parlament, dort Konzepte zu entwickeln, die für alle gut tragbar sind. Dass wir auf der einen Seite eine angemessene Vergütung für die Urheberinnen und Urheber haben und auf der anderen Seite als Informations- und Wissensgesellschaft auch den Zugang zu dem Wissen haben. Und das ist eine Aufgabe, die nicht nur das Europaparlament hat, nicht nur der Deutsche Bundestag, sondern das ist letztlich ja eine weltweite Frage, die wir klären müssen.
Wir bleiben noch kurz bei Tabea Rössner und sprechen gleich mit ihr über die Deutsche Welle. Daniel Fiene zu Gast im Medienmagazin-Studio. Sie hören die Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 11. Februar. Und am 6. Februar ging die Deutsche Welle mit einem neuen Facelisting und inhaltlicher Ausrichtung online. Und Daniel, da greift ein Vorteil im Netz. Man muss jetzt nicht mehr DW Word eintippen, sondern...
Sie können jetzt wirklich einfach nur dw.de eingeben und schon kommt man dann auf die ganz neu frisch überarbeitete Homepage der Deutschen Welle.
Genau, und weswegen ich sagte, gleich geht's weiter mit Tabea Rössner, der medienpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, ist, weil der Bundestag seltsamerweise so etwas ist wie ein Herausgeberkollegium oder Verlegergremium. Das würde man vielleicht so in der Presse so sagen. Dort bestimmen nämlich die Bundestagsabgeordneten die politische Ausrichtung und finanzielle Ausstattung der Deutschen Welle mit. Die Deutsche Welle hat sich ja nun nicht nur im Netz neu aufgestellt, sondern auch im Programm gibt es Veränderungen. Zum Beispiel sendet die WTV jetzt 20 Stunden statt 2 Stunden Spanisch in Lateinamerika. Das Basisprogramm sendet rund um die Uhr auf Englisch. Deutsch gibt es zum Beispiel auf sprachlich regionalisierten Kanälen wie in Nord- und Lateinamerika 20 Stunden. In Europa sind es nur 6 Stunden. Und ich fragte Tabea Rössner einerseits zu diesem seltsamen Status, dass ja eigentlich die Bundestagsabgeordneten dort das Programm eigentlich mit absegnen, und auch zu der Diskussion überhaupt. Weil nach meiner Beobachtung ist die Deutsche Welle mindestens 10, 15 Jahre schon immer auf der Suche nach dem Profil, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und immer wieder geht es dann so cut im Budget geschnitten von den Bundestagsabgeordneten darum, eigentlich das Überleben der Deutschen Welle zu sichern und sich nicht danach zu richten, was sie eigentlich machen müsste, sondern was das Geld so hergibt.
Die Deutsche Welle hat natürlich eine ganz besondere Position. Die Deutsche Welle wird eben durch Steuergelder finanziert. Das ist anders als bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die über Gebühren finanziert werden und damit eine unabhängige Finanzierung hat. Und die Deutsche Welle gilt ja als die mediale Visitenkarte Deutschlands in der Welt. Und in der Vergangenheit hat man der Deutschen Welle immer mehr Aufgaben aufgebürdet. Man will nicht nur die Deutschen im Ausland ansprechen, man möchte die Interessierten, die möglicherweise nach Deutschland kommen, informieren. Man möchte Demokratisierungsprozesse in konfliktreichen Regionen beispielsweise oder in Diktaturen mit befördern. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit soll durch die Deutsche Welle mit befördert werden. Touristen sollen nach Deutschland kommen und die deutsche Sprache soll durch die Deutsche Welle ins Ausland gebracht werden. Also das ist ein sehr, sehr breiter Blumenstrauß, und es hat sich für mich immer so dargestellt, als ob es die eierlegende Wollmilchsau ist. Und diese Diskussion, was denn genau die Aufgaben eines Auslandssenders ist, hat unserer Meinung nach noch nicht ausreichend stattgefunden. Aber mit dem Budget, das für die Deutsche Welle zur Verfügung steht, ist es nicht möglich, all diese Aufgaben zu erfüllen. Und deshalb brauchen wir darüber eine intensive Debatte zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Welle, um diese Aufgaben auch nochmal stärker herauszukristallisieren und zu gucken, ist das der richtige Weg, auf den sich die Deutsche Welle gemacht hat.
Seit 2001 ist Erik Bettermann im Amt, und er hatte hier im Medienmagazin gesagt:
Unter einer veränderten, global agierenden Welt, welche Rolle muss der deutsche Auslandsrundfunk spielen? Welches Deutschlandbild wird vermittelt? Was sind die Erwartungen unserer Hörer und Seher in Europa, aber primär auch außerhalb Europas? Und welches sind die Nutzer?
Das ist jetzt 11 Jahre her, Frau Rössner. Warum ist der Deutsche Bundestag da so träge?
Ja, das ist auch ein schwieriger Prozess, wenn man bedenkt, wie breit die Deutsche Welle aufgestellt war und auch immer noch ist, aber wie verändert sich auch die Medienwelt? Und wenn wir von der Konvergenz der Medien sprechen, müssen sich natürlich alle Sender damit auch befassen und überlegen, wie können wir diese Konvergenz auch nachempfinden, wie können wir eine möglichst breite Reichweite erzielen und wer ist vor allen Dingen unser Zielpublikum, für wen machen wir das Programm und wo können wir möglicherweise auch Kosten sparen, wenn man eben nicht mehr Geld zur Verfügung hat. Und da es eben in der Vergangenheit nicht die Diskussion gab, wir stocken das Budget der Deutschen Welle immer weiter auf, sondern man hat ein begrenztes Budget, dann muss man sich darüber Gedanken machen, welche Vertriebe, wie senden wir zukünftig. Und da hat es jetzt eine klare Entscheidung gegeben, die der Deutsche Bundestag eben mitgetragen hat, dass man gesagt hat, in vielen Regionen verabschieden wir uns von einem Kurzwellenprogramm, weil das auch in der Verbreitung sehr, sehr teuer ist, und wir konzentrieren uns auf eine Trimedialität, und senden Hörfunk in bestimmte Regionen, aber setzen andere Schwerpunkte. Und dieser Prozess ist im Moment im Gange und da in diesem Zusammenhang ist auch der neue Auftritt der Deutschen Welle zu sehen. Es gibt eine neue Plattform im Internet. Und das ist ein Umstrukturierungsprozess, der sicherlich nicht ganz einfach ist. Und wir haben immer eingefordert, dass diese Umstrukturierung zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja die Experten in dem Bereich sind, dass dieser Prozess gemeinsam gestaltet werden muss.
Aber ist das Ganze nicht von hinten aufgezäumt? Müsste man nicht erstmal gucken, was will man mit der Deutschen Welle? Dann müsste man gucken, wie teuer wäre das und welche Abstriche könnte man in Kauf nehmen, dass es nicht so ist, wie bis jetzt, wie ich es gerade Ihren Worten entnommen habe, dass man sagt, das ist das Budget der Deutschen Welle und jetzt soll die Deutsche Welle mal sehen, wie sie damit klarkommt?
Naja, die Aufgabenbeschreibung ist sicherlich eine wichtige, aber wenn man es tatsächlich so machen würde, das Deutsche Welle-Gesetz sieht ja diese Aufgaben, die ich eben alle genannt habe, vor, dann hätte man zwangsläufig natürlich viel, viel mehr Geld zur Verfügung stellen müssen. Und dazu ist der Gesetzgeber nicht bereit gewesen. Also muss man gucken, was erwartet man von der Deutschen Welle, wen will man gezielter ansprechen. Und da hat die Deutsche Welle in ihrer Aufgabenplanung, die sie letztes Jahr eingebracht hat, klare Akzente gesetzt. Und das muss dann der Gesetzgeber mittragen, ob es dann in der Ausgestaltung tatsächlich so zielführend ist, ob die Reichweite dann auch so stattfindet, wie man es sich versprochen hat. Das muss man dann in der Evaluation auch betrachten und notfalls nachsteuern. Also mir ist diese Debatte auch zu kurz gekommen. Also diese Aufgaben müssen sehr, sehr klar überprüft werden. Wir brauchen eine richtige Aufgabenkritik dessen, was von der Deutschen Welle erwartet wird, was sich der Deutsche Bundestag darunter vorstellt, was ein Auslandssender tatsächlich alles leisten soll. Und das Budget muss dem dann angepasst werden, das ist völlig richtig. Aber es kann nicht mehr die eiergebende Wollmilchsau sein.
Aber Sie haben es eingangs gesagt, die Deutsche Welle versteht sich als Visitenkarte Deutschlands. Ist das eine Abkehr der publizistischen Aufgabe, unabhängige Berichterstattung nach journalistischen Prinzipien und keinen politischen Zielen verpflichtet durchzuführen? Weil Visitenkarte, das ist ja eher so ein Schmuckblatt, ne? Damit will man ja glänzen, da will man zeigen, das ist deutsche Kultur, das ist unsere Bildung, das ist ja mehr dann so ein Hochglanzsender.
Ja, also da muss man definieren, was genau eine Visitenkarte ist und wofür die steht, was die für einen Sinn und Zweck erfüllen soll. Natürlich soll es die deutsche Sichtweise auf verschiedene Entwicklungen in der Welt beispielsweise und aber auch eine Darstellung Deutschlands in der Welt sein. Ob es beispielsweise eine noch stärkere Unterstützung in Regionen geben soll, um einen Demokratisierungsprozess voranzubringen, beispielsweise. Das kann eine bewusste Entscheidung sein, dass die Deutsche Welle dort aktiv werden soll. Wir haben unheimlich viele Auslandssender von verschiedenen Ländern, die mit ganz anderen Budgets ausgestaltet sind und da hat die Deutsche Welle eine sehr, sehr große Konkurrenz. Und deshalb muss man sich genau überlegen, was sind denn Angebote, die bereits schon existieren. Also Deutschkurse zum Beispiel ist die Frage, wie viel kann und soll die Deutsche Welle dort übernehmen, wenn gleichzeitig das Goethe-Institut ja auch diese Aufgabe hat oder wie kann man besser kooperieren miteinander. Ich finde, die Deutsche Welle Akademie leistet eine hervorragende Ausbildung und das eben auch weltweit. Das ist etwas, was für die Demokratieprozesse insgesamt auch von großer Bedeutung ist. Also wir müssen eine Aufgabenkritik machen. Das steht völlig außer Frage. Und das ist ein Prozess, der, denke ich, immer weiterlaufen muss. Und natürlich steht es immer im Verhältnis zu dem Geld und dem Budget, was man der Deutschen Welle dann als Gesetzgeber zur Verfügung stellen will.
Meint die medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Tabea Rössner. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Jetzt gibt's noch den Break beim Service und danach reden wir über die ARD. What do
you feel? Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und auch natürlich noch mit Daniel Fiene, weil dein Part kommt ja eigentlich noch. Du hast recherchiert, da ging es um die Bemühungen, die Verleger und die ARD zusammenzubringen. Da gibt es einen Entwurf bei der ARD und der ist auf starke, naja, zumindest Diskussionen gestoßen, aber dazu gleich mehr. Erstmal wollen wir zu der ARD-Intendanten- und Intendantentagung in Erfurt kommen. Da geht es ja immer turnusmäßig auch um viele bunte, eigentlich auch leichte Themen. So zum Beispiel wurde bekannt gegeben, dass es eine neue Susanne Holz gibt. Oder?
Ja, also Ingo Zamperoni wird Susanne Holz 2.0. Er wird sozusagen die Vertretung in den Tagesthemen übernehmen. Wenn denn dann die feste Crew nicht da ist, dann wird er künftig dann auch dort sein. Er ist ja schon bekannt aus dem Nachtmagazin.
Aber interessant, dass das so Intendanten aus den angeschlossenen ARD-Anstalten besprechen müssen, weil das ist natürlich ARD aktuell und ARD aktuell ist wieder eine Gemeinschaftseinrichtung und da haben alle was zu sagen. Gibt es sonst noch irgendwas Vermeldenswertes, außer dass man auch über Gottschalk live beraten hat?
Also wenn jetzt zum Beispiel es in Zukunft wieder einen Katastrophenfall gibt, dann gibt es künftig eine einheitliche Spendenkontonummer. Das war bisher im ersten immer unterschiedlich gehandhabt und die wurde jetzt zum Beispiel vereinheitlicht.
Ja, also Gottschalk live habe ich schon kurz erwähnt. Interessant ist, dass Media Control gemeldet hat, die über 50-Jährigen sind so ein bisschen stiften gegangen, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, weil die Werbung wird ja bis 49 eigentlich so richtig erst verkauft. Aber Werner Lange war in Erfurt vor Ort und fragte ARD-Programmdirektor Harris zum Fall Gottschalk.
Gottschalk live soll weiter seine Chance bei der ARD haben. Er selbst sagt, ich werde mich den Leuten nicht länger als nötig hinterhertragen. Wie prognostizieren Sie sozusagen seine Gefühlslage?
Seit Einstein wissen wir, dass Zeit eine relative Größe ist. Die Tür hat ihren Durchbruch auch erst nach der Erfindung der Wand geschafft. Also nun sind wir mal ganz entspannt. Der ist 14 Tage auf Sendung, nun lass ihn mal machen.
Aber es ist ja ein großes Thema, es macht ja viel Spaß.
Ja, und da war der liebe Kollege AD-Programmdirektor plötzlich genervt und drehte sich um und ging. Das ist sein gutes Recht, jeder hat das Recht zu schweigen. Aber ich glaube, wenn man so zu einer Pressekonferenz einlädt, muss man ein bisschen geduldiger sein, zumal das Medienmagazin ja doch eine gute Sendefläche ist, Daniel. Aber es gibt noch was anderes zu vermelden. Die ARD beschäftigt sich nicht mit dem Sendungstod. Gottschalk haben wir gerade gehört, wir geben ihm Zeit, sondern auch mit dem richtigen Tod. Es wird also eine richtige ARD-Themenwoche zum Thema Tod geben. Wahrscheinlich ist das, was dich nicht tangiert, ne? Nehme ich mal an.
Momentan. Ich hoffe nicht.
Nee, wir hoffen wir alle nicht.
Vielleicht weißt du mehr, aber...
Nein, aber das ist das Interessante. Werner Lange befragte RBB-Intendantin Dagmar Reim, die zusammen mit dem MDR diese Themenwoche federführend gestaltet, Folgendes.
Der MDR wird zusammen mit dem RBB die Themenwoche Tod bestreiten. Sie haben, glaube ich, auch Ihre erste Sitzung schon gehabt. Worum wird es in dieser Themenwoche gehen?
Das Thema Leben mit dem Tod, wie wir es jetzt genannt haben, hat einen gigantischen Vorteil. Das ist gleichzeitig der größte Nachteil. Es geht jeden an. Es gibt niemanden auf Erden, den das Thema Sterben und Tod nicht angeht. Das bedeutet aber, die Hemmschwelle der Menschen, sich damit zu beschäftigen, ist außerordentlich groß. Wir wollen dazu helfen, das Thema etwas aus der Tabuzone zu holen. Ich kann mir Public Value, Nutzen für diese Gesellschaft, in der wir senden, nicht besser vorstellen, als wenn es uns gelänge, über so schwierige Dinge wie Hospize, Sterbehilfe, ich verliere ein Kind, wie will ich in diese letzte Phase meines Lebens hinübergehen, wie will ich Abschied nehmen von dieser Erde, wenn es uns gelänge, dazu journalistisch interessante Punkte zu setzen, selbstverständlich auch mit tollen Filmen in der Fiktion.
Wie viel Energie werden Sie dort reingeben und wer finanziert das Ganze?
Wie immer finanziert das die ARD gemeinsam und wie immer engagieren sich die Federführer noch einmal speziell. Wir werden das mit aller Kraft vorantreiben und zwar nach dem Motto, hier muss die Qualität entscheiden. Es geht nicht darum, besonders viele Beiträge zu platzieren, sondern es geht darum, hochwertige und sehr vielfältige Beiträge zu machen. Wir haben einen Startpunkt gesetzt mit der Patin Margot Käßmann und vielen interessanten Menschen, die Beiträge zu leisten hatten, dem Pathologen Michael Zokos zum Beispiel. Und ich bin gar nicht besorgt, dass es uns nicht gelingen wird, eine sehr, sehr breite Palette von Themen aufzureißen.
Ich denke mal, Daniel, auch im Medienmagazin kann man das Thema Tod bewältigen, ohne jetzt, sagen wir mal, Trauer tragen zu müssen. Ich denke so an den digitalen Friedhof im Internet zum Beispiel oder auch an, es gibt ja auch Fernsehsender, die sich darauf spezialisiert haben.
Ja, es gibt interessante, auch in der digitalen Welt, ganz große Themen, die man sich noch oder Fragen stellen kann. Zum Beispiel, irgendwann wird es ja bei Facebook mehr Tote als lebende Mitglieder geben.
Das ist, also Sie merken, liebe Gebührenzahler, wir sind da schon in einer kreativen Phase. Radio 1 Medienmagazin. Seit Jahren begleiten wir für Sie den Streit zwischen den Verlegern und der ARD bzw. dem ZDF, was öffentlich-rechtliche Sender im Netz dürfen und was nicht. Und seit dem letzten Jahr insbesondere wegen der Verlegerklage gegen die Tagesschau-App. Ja, da gibt es aber jetzt in den letzten Tagen etwas Aufregung um eine mögliche bevorstehende Einigung zwischen der ARD und den Verlegern. Geleakt hat das die Taz, vereinfacht könnte diese Einigung heißen, die ARD konzentriert sich im Netz auf Video und Audio und überlässt Text zum großen Teil den Verlegern. Das sorgt für viele Reaktionen. So hat ein Mitarbeiter einer ARD-Anstalt auf seinem privaten Profil in einem sozialen Netzwerk ein Bild von der Tagesschau-Webseite genommen und alle Textartikel herausgestrichen und herauskam ein unbrauchbarer Flickenteppich. Daniel, du hast dich mal umgehört, da ist deutlich Unmut hörbar, ja, oder?
Eindeutig, dieser ARD-Kollege hat auch über das Bild Folgendes geschrieben: Verstehe nicht, warum es wegen der anstehenden Einigung zwischen ARD, ZDF und Verleger nicht eine viel größere Aufschrei der Gebührenzahler im Land gibt. So sehe zum Beispiel die heutige Tagesschau.de-Seite nach der Einigung aus. Also man merkt, einen Unmut gibt es wirklich, das war ja zum Teil auch schon in der Presse zu lesen.
Ja, und da war natürlich mit besonderer Spannung erwartet worden, was die ARD-Intendantin und ARD-Intendanten in Erfurt besprochen haben, denn sie mussten sich dazu positionieren. Das ist ganz klar, es war in der Öffentlichkeit. Und was hast du beobachtet?
Ja, einige hatten ja sogar die Erwartung formuliert, dass es dort vielleicht eine Einigung gibt. Und hinterher bei der Pressekonferenz hat sich dann auch die ARD-Vorsitzende Monika Piel geäußert. Sie ist ja die Intendantin des WDR und da hat sie folgendes Statement abgegeben.
Ich kann sagen, dass die Runde der Intendantinnen und Intendanten den von uns eingeschlagenen Weg und den heute vorgestellten Weg begrüßt, dass alle in der Zielsetzung dieser Gespräche vollkommen einig sind und an einem Strang ziehen. Wir sind uns nämlich darin einig, dass wir auch in der digitalen Medienwelt in einer Art Verantwortungsgemeinschaft mit den Verlegern, mit den Zeitungsverlegern sind. Und zwar in der Verantwortungsgemeinschaft, dass wir gemeinsam dafür sorgen wollen, dass es eine sehr vielfältige Presse weiterhin geben muss in Deutschland. Das ist, finde ich, wirklich außerordentlich wichtig für eine Demokratie.
Aber eigentlich ein O-Ton, der ja so ein bisschen den Konflikt ausblendet, finde ich.
Dann. Ja, da ging es halt vor allen Dingen um die mögliche Einigung, aber so richtig viel gesagt wurde da auf der Pressekonferenz nicht.
Deswegen hat eigentlich Werner Lange, der vor Ort versuchte, Monika Piel zu interviewen, für uns natürlich hier mehr oder weniger versucht, da noch ein bisschen mehr Substanz rauszuholen. Und Monika Piel hat leider zum dritten Mal schon übrigens in Folge während einer ARD-Pressekonferenz das Interview abgelehnt, aber umso interessanter war es, was Dagmar Reim Werner Lange sagen konnte.
Ich war zu der Zeit, als verhandelt wurde, im Urlaub und es hat mir sofort eingeleuchtet, dass jegliche Zwischenstände nicht mit ungefähr 17.000 ARD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgestimmt werden können. Das heißt, wenn wie in diesem Falle ein Zwischenstand, ein erstes Papier veröffentlicht wird, beginnen Heulen und Zähneknirschen. Das ist ganz normal. Richtig ist, diese Verhandlungen laufen, diese Verhandlungen sind zurzeit vertraulich und das müssen sie auch sein.
Trotzdem gab es ja den Drei-Stufen-Test und besonders die Gremien sind enttäuscht darüber, dass sie in diese Verhandlungen bisher noch nicht einbezogen sind. Es ist auch Teil ihrer Aufgabe gewesen.
Das, glaube ich, lässt sich keineswegs für alle Gremien sagen. Frau Piel hat uns darüber informiert, dass sie in engem Kontakt mit Frau Hieronymi zu diesem Thema ist und dass Frau Hieronymi es so beurteilt wie sie. Zunächst einmal muss etwas auf den Tisch, womit sich die Gremien beschäftigen können. So weit sind wir noch nicht. Sie haben bei Ihrer Aufzählung, wer an diesen Gesprächen teilnimmt, Herrn Schächter, vergessen. Das, was das Papier sein könnte, muss nun erstmal zwischen ARD, ZDF und dem Verlegerverband entstehen.
Nun ist dieses Papier, wenn es denn irgendwann mal verabschiedet wird, natürlich auch eine Goodwill-Vereinbarung. Wie viel Flexibilität kann man in solch ein Papier reinbauen?
Das weiß ich nicht, da ich es nicht verhandle. Sie haben aber einen wichtigen Aspekt genannt. Dieses Papier ist rechtlich nicht bindend für keine Seite. Das heißt, es berührt in keiner Weise zum Beispiel die gerichtliche Auseinandersetzung um die Tagesschau-App.
Trotzdem noch einmal, Frau Piel sagte, dieses Thema gehört zur Medienpolitik. Inwieweit sind Redaktionserfahrungen für die Intendanten an dieser Stelle wichtig? Denn es geht ja schließlich im Endeffekt um das Produktprogramm.
Die Redaktionserfahrungen sind für Intendantinnen und Intendanten so wichtig, dass es zahlreiche Intendantinnen und Intendanten gibt, die Journalisten sind. Außerdem, selbstverständlich, jeder von uns bespricht sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Hause, die für diese Themen zuständig sind. Nur der Umkehrschluss funktioniert nicht ganz. Intendanten seien bei diesem Thema nicht in der Lage, Verhandlungen zu führen. Das müssen sie. Das gibt ihnen sogar der Staatsvertrag vor.
Dagmar Reim, RBB-Intendantin am Rande der ARD-Intendantinnen und Intendantentagung in Erfurt in dieser Woche. Zwei Namen sollten wir noch nachtragen. Ruth Hieronymi, sie spricht für alle ARD-Rundfunkräte. Sie ist die Gremienvorsitzende. Und Markus Schächter, ZDF-Intendant, ARD-Vorsitzende Monika Piel, das war klar. Daniel, nun machen sich aber dennoch einige Onliner von ARD-Wellen richtig Sorgen. Im Spiegel gab es die Meldung, dass die Redaktionskonferenz online in einem fachlichen Votum diesen Entwurf ungewöhnlich deutlich abgelehnt hat. Was steckt denn dahinter?
Ja, also die Spiegelmeldung zeigt, dass diesem online verantwortlichen Gremium die Zugeständnisse der ARD-Intendanten zu weit gehen. Sie fürchten, dass sie dann keine ordentlichen Webseiten mehr machen können. In der Meldung ist auch zu lesen, dass diese Stellungnahme von SWR-Intendant Peter Buttgust angefragt wurde, denn er ist in der ARD für online zuständig. Er war aber bei den Verlegergesprächen gar nicht dabei. Die liefen unter der Federführung von der ARD-Vorsitzenden Monika Piel und ich habe in dieser Woche mit mehreren führenden Onlinern an der ARD gesprochen, kreuz und quer durchs ganze Land, um so ein Stimmungsbild zu erhalten und einige zeigten sich verwundert, dass der Online-Intendant bei diesen Gesprächen nicht dabei war. Insgesamt habe ich aber auch vor allen Dingen eine Unzufriedenheit herausgehört, dass die Interessen der Onliner in der Intendantenrunde nicht ganz anzukommen scheinen. Oder dass die Wichtigkeit des Internets für die Zukunft unterschätzt wird. Sie befürchten nämlich, dass sie sich in ihrem eigenen Medium zu stark beschneiden müssen, wenn der Fokus auf Audio und Video zu legen hat und auch dann Artikel eigentlich zum größten Teil verzichtet werden muss. Das ist ja so, als ob man bei einer Zeitung sagt, wir machen jetzt keine Fotos mehr.
Ist das dieser ARD-interne Streit, von dem einige Medien jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder gerne berichtet haben?
Da muss man natürlich so ein bisschen vorsichtig sein, denn diese Berichterstattung, zum Beispiel auch in der Printpresse oder in den angebundenen Online-Angeboten, die ist natürlich auch ein bisschen interessensgesteuert. Das heißt, Verlegerangebote sehen bei der ARD ganz gerne direkt einen ganz großen Streit, wenn es mal unterschiedliche Meinungen gibt, aber bei einem großen föderalen System ist das ja ganz normal. Über die Ausrichtung der Online-Angebote wird im Prinzip ja eigentlich auch schon fortlaufend diskutiert, eigentlich seitdem es das Internet gibt.
Aber genau an dem Tag, als ein möglicher Entwurf zu der ARD-Verlegereinigung in der Taz geleakt wurde, gab es auch einen öffentlichen Appell von der Arbeitsgemeinschaft der Redaktionsausschüsse. Das kann doch kein Zufall sein, oder?
Nein, also dieser Appell, der war auch schon länger vorbereitet, seit dem letzten Herbst, lag in der Schublade. Aber die AGRA hat als Reaktion auf diesen Taz-Artikel es für nötig gehalten, diesen Appell zu veröffentlichen. Und dieser Arbeitsgemeinschaft gehören Redakteure von der ARD, dem Deutschlandradio, der Deutschen Welle und des ZDF an. Und Georg Berg ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft und erklärt diesen Appell.
Also der Kerninhalt unseres Appells macht sich beispielsweise an dem Begriff der Presseähnlichkeit fest. Denn die Verleger führen praktisch den Begriff der Presseähnlichkeit, der ja auch schon im Gesetz so steht, an und legen praktisch an dieses neue Medium, an die App, die Kategorien eines alten Mediums an, indem sie mehr oder weniger den Anteil vom Text am Gesamtwerk zum Kennzeichen der Presseähnlichkeit stilisieren. Das verbietet sich für uns, denn die Angebote, die ARD und ZDF produzieren, sind ja längst multimedialer Natur. Texte, Bilder, Audios, Videos, interaktive Elemente, Musik und auch soziale Netzwerke, die ergänzen sich ja gerade im Online-Medium. Und so ist auch unsere Produktionsweise.
da würden sich auch noch viele weitere Fragen stellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Radiobeitrag vorbereite und auch einen Text vorliegen habe, warum könnte ich den dann nicht leicht umschreiben und als Webseitenartikel veröffentlichen? Aber dem könnte so sein, zumindest ist die Angst davor da. Alles steht und fällt halt mit der Interpretation des Begriffs Presseähnlichkeit. Und das ist auch das, was ich aus all meinen Gesprächen mitgenommen habe. Es geht darum, dass die öffentlich-rechtlichen Webangebote auch in Zukunft online eine Rolle spielen sollen bei den Menschen und nicht über künstliche Grenzen selbst beschnitten werden. Nochmal Georg Berg.
Ja, wir wollen ja nicht, dass irgendwas verhindert wird. Wir sehen ja, wie die Entwicklung weitergeht und wir sehen ja beispielsweise, dass es eine immer größere Zahl mobiler Endgeräte gibt, die auch gerade von jüngeren Rezipienten genutzt werden. Und da kann man natürlich nicht auf die Online-Verbreitung von Inhalten in Form von Apps verzichten. Denn dann wird man ja die Zuschauer von morgen verlieren. Und man kann natürlich auch jetzt nicht einfach sagen, wir verzichten auf die Texte, die ja beispielsweise auch notwendig sind, damit man in Suchmaschinen auch gefunden werden kann. Das ist ja ein essentieller Bestandteil. Man könnte natürlich auch andersrum sagen, presseähnlich ist immer dann, wenn Papier raschelt.
Tja, dann sind wir jetzt mal presseähnlich. wie geht's genau weiter? Was könnte da passieren jetzt?
Ja, also es wird erwartet, dass es noch in diesem Monat zu einer Einigung kommen kann. Und dass die auch noch über die Karnevalstage durch die ARD-Intendanten vorgestellt wird. Das würde dann ja vor Aschermittwoch passieren. Das wäre Mittwoch in einer Woche. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie nicht symbolisch zu verstehen ist.
Es bleibt auf alle Fälle eine Fortsetzungsgeschichte, ob nun, ich sag mal, online oder per Papier. Sie werden es erfahren. Und damit sind wir schon im Podcast-Bonustrack Voice of Germany. Die Castingshow aus dem Hause Ende Mohl hatte am 10. Februar 2012 Finale. Und ich konnte zwei Tage zuvor mit einem Finalisten ein Interview führen.
Ja, hallo, ich bin der Michael Schulte von The Voice of Germany. Ich stehe jetzt im Finale und hoffe natürlich, dass ich jetzt letztendlich den Titel mit nach Hause nehmen kann.
'Cause I don't know if you understand what you do to me when you hold my hand. Is it always so? The thought of you won't let go. You carry me home. You carry me home. You carry me home.
Danke schön. Ich stand da, glaube ich, im Sommer 2011 sozusagen vor der Entscheidung, okay, Studium oder The Voice of Germany. Da habe ich mich dann beworben und dachte, okay, ich mache jetzt erstmal mit und schaue dann, wie weit ich komme, weil das Studium fängt ja erst im Oktober an. Ich habe mich dann auch beworben für Studium in Hamburg, Medien- und Kommunikationswissenschaften und bin dann aber auch nebenher immer weitergekommen bei The Voice of Germany. Und dann im Oktober war ich dann immer noch dabei und da waren dann die Battles abgedreht und ich habe es da gerade dann geschafft, in die Live-Shows zu kommen. Und da stand ich dann natürlich eigentlich nicht mehr vor der Entscheidung, weil für mich war dann ganz klar, jetzt geht's voll ab mit der Musik, jetzt kannst du es schaffen. Studium kannst du immer noch später machen, du bist noch recht jung mit 21 Jahren, kannst auch noch in ein, zwei Jahren anfangen. Von daher geht's jetzt mit der Musik hoffentlich steil nach oben und mal schauen.
Also es ist insofern interessant, weil du jetzt ja das Medium von innen erlebst und nicht so als Student von außen. Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat?
Na, mich hat schon überrascht, zum Beispiel jetzt in der Produktion von so einer Show, wie komplex das Ganze ist. Als Publikum sieht man ja immer nur diese Show dann abends und es wirkt alles so simpel, als wenn das alles so reibungslos abläuft. Aber jetzt hinter den Kulissen, jetzt wo man als Kandidat selbst dabei ist, sieht man, wie viele hunderte Leute wirklich an so einer Produktion da dabei sind, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Wie zum Beispiel ein Dreh, der letztendlich irgendwie im Fernsehen 3-4 Minuten lang ist, wie der teilweise den ganzen Tag in Anspruch nimmt. Und das habe ich vorher mir gar nicht so vorstellen können und das hat mich sehr überrascht und ist schon ziemlich krass, wie viel Zeit und wie viel Arbeit hinter so einer Show jetzt steht.
Es ist ja ein ausländisches Format. Also inwieweit ist man da mit dieser deutschen Ausgabe flexibel? Merkt ihr, dass man da national ein bisschen variieren kann?
Ja, wir haben schon ein bisschen variiert jetzt in der Show, jetzt im Gegensatz zu der in Amerika und in den Niederlanden zum Beispiel. Insbesondere jetzt bei den Battles, die Aufteilung, wie viele scheiden aus, wie viele kommen mit in die Live-Shows. Wir waren ja zum Beispiel in der Live-Show noch 24, ich glaube in Amerika waren es 16 oder so. Ich kann auch sein, dass es anders war, und in den Niederlanden waren es glaube ich auch 16 oder vielleicht auch nur 12. Es ist letztendlich alles ein bisschen anders aufgebaut. Die Abläufe, die ungefähren Abläufe sind natürlich ähnlich, mit Blind Audition, Battle, Live-Shows und dann letztendlich 4 pro Team im Finale. Aber ein bisschen variiert wurde das schon, und ich glaube, die Macher von dieser Show, die finden diese Show selbst immer noch. Also die wissen immer noch nicht ganz genau, wie ist es jetzt, wie passt es am besten. Und in jedem Land ist es deshalb, glaube ich, auch unterschiedlich, weil es auch unabhängig davon ist, wie das Publikum die ganze Sache aufnimmt. Und ich glaube, wir haben es jetzt anders gemacht als die ganzen anderen Shows bisher.
Castingshows sind generell so ein bisschen immer in Kritik bei denen, die sagen, da werden Gesangstalente ja nur missbraucht, um Einschaltquote zu generieren, um Aufmerksamkeit zu generieren für einen Sender. Aber bei Voice of Germany bemerkt man auch bei kritischen Journalisten und auch bei Kritikern, sagen wir mal aus dem Bereich der Medienpädagogik, dass hier irgendwie doch ein anderer Ton herrscht. Würdest du das auch so selber beobachten, oder meinst du, es ist egal, ob man für Baku singt oder für Dieter Bohlen?
Ich kann das jetzt schwer vergleichen mit anderen Castingshows. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt notwendig. Aber ich kann nur für mich sprechen und sagen, dass wir Kandidaten von The Voice of Germany irgendwie allesamt wirklich Leute sind, die musikalisch was drauf haben, die aber auch einiges im Köpfchen haben. Und ich glaube, allein das ist schon eine Sache, warum auch andere Leute uns auch mit Respekt behandeln, weil ich meine, wir können ganz normal in Sätzen sprechen und sind jetzt nicht irgendwie auf den Kopf gefallen. Und auch musikalisch ist das einfach, wir haben jeder unsere Vorstellung, wie wir was machen. Wir sind nicht absolute Newcomer sozusagen. Wir haben ja teilweise richtige Profis am Start gehabt, die das jahrelang machen. Andererseits auch Leute, die noch nicht so lange dabei sind, aber trotzdem ein unheimliches Talent haben. Von daher ist einfach dieses ganze Gefühl dieser Show irgendwie ein ganz anderes als jetzt bei anderen Shows.
Kritiker sagen auch immer, da gibt es keine richtige Betreuung. Da wird man sozusagen ins Rampenlicht geworfen. Und dann muss derjenige mit dem Ruhm oder Nicht-Ruhm, also auch mit der Blamage, klarkommen. Bei anderen Shows. Wie ist das jetzt bei Voice of Germany? Befürchtest du, wenn du gewinnst zum Beispiel, dass du abheben könntest? Oder wirst du geerdet auch von Sat.1 oder von deinen Betreuern letzten Endes?
Ich glaube, da ist jetzt nicht wirklich ein Problem oder Angst davor abzuheben, weil ich bin einfach so ein natürlicher Typ auch. Und ich bin immer noch total am Boden geblieben, obwohl jetzt der Rummel schon riesig ist. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Und wir haben auch mit unseren Coaches tatsächlich, das ist nicht nur so, dass die im Fernsehen unsere Coaches sind, sondern auch hinter den Kameras, hinter den Kulissen stehen die so unheimlich hinter uns. Die beraten uns, die planen mit uns, was nach der Show passieren wird. Und da haben wir jetzt richtig viele tolle Leute hinter uns stehen, die uns zeigen, wo der Weg lang geht. Und da sind wir sehr glücklich drüber.
Der Gewinn ist natürlich das, was du willst, aber was ist, wenn du nicht gewinnst? Gibt es da für dich so eine Art Backup in deinem Leben? Wirst du dann doch wieder studieren?
Nee, jetzt egal, ob ich jetzt gewinne oder nicht. Jetzt diese Show wird danach erstmal weiterhin Musik gemacht. Da sind auch schon einige Pläne so am Start. Sollte es nicht klappen, man muss natürlich schauen, was passiert danach. Aber ich glaube, musikalisch gibt es da einiges zu erwarten.
Dann wünsche ich dir wirklich toi toi toi, dass das alles klappt, dass also ein Backup nicht nötig ist, dass sozusagen dein Traum in Erfüllung geht. Und wenn es nicht wird, wie gesagt, vielleicht ist ja Baku dann doch noch eine Alternative. Ich weiß es nicht, ob das vertraglich überhaupt geht. Geht das?
Das weiß ich nicht, aber wenn, dann wäre es ja dann wahrscheinlich unser Star für vielleicht wieder Berlin, wenn wir wieder gewinnen, den ESC in diesem Jahr. Mal schauen. You carry me home.
Und nach der Voice of Germany hören Sie die tatsächliche Voice of Germany, nämlich die Deutsche Welle, thematisiert im Medienmagazin vom 29.09.2001 und vom 21. Juni 2003, dort dann Intendant Erik Wettermann, 50 Jahre Deutsche Welle.
Afghan.
Die Deutsche Welle hat ihre Radioprogramme für Afghanistan und Pakistan verstärkt. Krisenzeiten sind in diesen Ländern auch immer Radiozeiten, sagte der Redaktionsleiter der DW-Asien-Programme Günter Knabe der Presseagentur dpa. Gerade in Afghanistan, wo die Analphabetenquote bei 90% liegt und die Taliban die Medien kontrollieren, sei der Auslandshörfunk für die Bevölkerung das wichtigste Informationsmittel. Und in diese Phase der verstärkten Programmleistung der Deutschen Welle tritt Montag der im Mai gewählte neue Intendant der Deutschen Welle, Erik Bettermann, bisher Bundesbevollmächtigter des Landes Bremen, an. Presseberichte, in denen der Sozialdemokrat als Wunschkandidat der rot-grünen Bundesregierung bezeichnet worden war, kommentierte er seinerzeit mit dem Satz: Ich bin kein Erfüllungsgehilfe von irgendjemandem. Rein Atmosphäre scheint nach dem Ausscheiden des streitbaren Vorgängers Dieter Weyrich der Auslandsrundfunk in wesentlich ruhiger im Fahrwasser zu schippern. Unlängst äußerte sich Bettermann in Berlin zu seinen Plänen und Günter Herkel hat sie für das Radio 1 Medienmagazin aufgefangen.
Ich empfinde diese, wenn Sie wollen, Konkurrenz als ganz sportlich.
Meint Erik Bettermann, der tatendurstige neue Intendant der Deutschen Welle zum Start von Channel D, dem privaten deutschen Auslandskanal, der am 1. September auf Sendung ging. Auch die Welle plant zusätzlich zum seit 1992 bestehenden dreisprachigen Deutsche Welle TV einen rein deutschsprachigen Auslandsfernsehkanal, The German Channel. Ein Vollprogramm, bei dem ARD und ZDF mit jeweils 40% der Inhalte dabei sind. Auch die Konkurrenz ist mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten ins Geschäft gekommen, wie Bettermann süffisant bemerkt.
Channel D hat aus dem Fundus von ARD und ZDF aus den 60er, 70er Jahren eine ganze Reihe von Filmmaterial aufgekauft, soweit ich informiert bin.
The German Channel dagegen wolle mit dem Besten von ARD und ZDF vor allem aktuelle Qualitätsproduktionen dem deutschsprachigen Publikum weltweit zugänglich machen.
Der deutsche Auslandskanal wird die erreichen, die an aktuellen Filmen, an aktueller Unterhaltung und vor allen Dingen auch an aktueller Information interessiert sind.
Doch ehe es soweit ist, will Bettermann erstmal eine inhaltliche Standortbestimmung vornehmen. Seine Amtsführung stellt er unter das Motto Kontinuität und Aufbruch. Kontinuität schon deshalb, weil er dem Verwaltungsrat der Welle seit über 6 Jahren angehört und die wesentlichen Entscheidungen der Aufgabenplanung unter seinem Vorgänger mitgetragen hat. Bettermann will das Bewusstsein für die neu gewonnene Position Deutschlands als Global Player schärfen. Auch durch eine verbesserte, wie er es nennt, mediale Außenrepräsentanz.
Das heißt, unter einer veränderten, global agierenden Welt, welche Rolle muss der deutsche Auslandsrundfunk spielen? Welches Deutschlandbild wird vermittelt? Was sind die Erwartungen unserer Hörer und Seher in Europa, aber primär auch außerhalb Europas? Und welche sind die Nutzer?
In das Kapitel Aufbruch fällt auch der Wunsch, endlich eine bedarfsgerechte Finanzierung der Welle zumindest mittelfristig sicherzustellen. Unter Ex-Staatsminister Michael Naumann waren zuletzt die Bundesmittel für die Welle recht drastisch gekürzt worden, von 630 auf 541 Millionen Mark jährlich. Künftig will Bettermann mehr Planungssicherheit erreichen. Unabhängig von der Haushaltskompetenz des Bundes strebt er daher eine Novellierung des Deutsche Welle-Gesetzes an. Danach soll der Finanzbedarf des Senders künftig durch eine unabhängige Kommission geprüft werden.
Ich möchte dazu beitragen, dass wir uns gemeinsam Politik, unabhängige öffentlich-rechtliche Anstalt Deutsche Welle und gesellschaftliche Organisationen darüber verständigen, was wir wollen, wie wir draußen auftreten wollen. Und dann aber nicht nur durch Ministerialbürokratien prüfen lassen, was das an Bedarf zur Folge hat, sondern durchaus das Know-how einer Institution wie der KEF, also der Kommission zur Ermittlung der Funk- und Fernsehgebühren, mit in Anspruch zu nehmen oder was Ähnliches, um diesen Bedarf auch zu objektivieren.
Auf dem Radiosektor will Bettermann sich weiterhin um eine angemessene politische und kulturelle Außendarstellung Deutschlands kümmern. Auch an der Rolle eines Krisenradios soll festgehalten werden. Hauptprojekt der nächsten Monate aber bleibt der deutsche Auslandsfernsehkanal.
Wir stehen in Verhandlungen mit verschiedenen Plattformen, jetzt zunächst mal in den Vereinigten Staaten, um dort auch an PTV sehr zu kommen, das heißt, die also einen monatlichen Obolus zahlen müssen. Der Bundestag, so hoffen wir, wird mit seinem Haushalt 2002 uns es ermöglichen durch eine Anschubfinanzierung, die wir benötigen, weil wir dazu aus unserem normalen Etat keine zusätzlichen Mittel haben.
60 Millionen Mark Anschubfinanzierung werden benötigt. Nach 7 Jahren soll sich der Kanal selbst tragen. Das funktioniert aber nur, wenn mindestens 70.000 der insgesamt 900.000 deutschsprachigen Haushalte in den USA sich zum Abo entschließen. Gegen eine Gebühr in Höhe von $15 monatlich. Dafür bekommen Sie dann von Tagesschau und Heute-Journal über den Tatort bis hin zu Christiansen, Beckmann und Kerner einiges geboten. Eben The Best of ARD und ZDF. Und natürlich den vermuteten speziellen Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechend deutsche Volksmusik.
Das unterscheidet uns eben von der Deutschen Welle. Das ist Sheryl Crow im Radio 1 Medienmagazin. Medienmagazin Die Deutsche Welle macht's der Queen nach. Sie feiert nämlich Geburtstag, nicht an ihrem Geburtstag, in dem Fall am 3. Mai, sondern Freitag nächste Woche. Da wird sie 50 offiziell bei einem Umzug von Köln nach Bonn in einen modernen Hörfunktrakt hinein. Das wird also richtig doll gefeiert, da wird's Reden geben und so weiter. Dabei sah es vor einigen Jahren gar nicht so rosig aus. Der jetzige Intendant Erik Bettermann übernahm sein Amt mit der ja von Kulturstaatsminister Naumann angedrohten Kürzung der Gelder. Erik Bettermann.
In den letzten 8 Jahren, in der Tat, die Deutsche Welle hat eine Reihe von Einsparmaßnahmen vornehmen müssen. Wir haben roundabout 80 Millionen D-Mark, also 40 Millionen Euro, seit 1998 verloren. Das ist bitter. Das hat auch zu einem massivsten Personalabbau bei uns geführt. Um das in Zahlen zu sagen, wir hatten 1994 nach der deutschen Einheit etwa 2200 Journalistinnen und Journalisten als Mitarbeiter. Wir sind heute bei 1400 festen. Wir haben mehr freie Mitarbeiter. Das ist nicht unbedingt negativ. Das stärkt auch Innovation und Kreativität. Wir sind in einer Phase, wo ich sagen muss, dass das Bewusstsein über die Rolle dieses Auslandssenders in Deutschland steigt. Das ist eine historische Glücksfall für mich als Intendant, weil wir nur gerade diese 50-Jahr-Feier haben. Wir haben eine gute Berichterstattung. Ich glaube, es hat was damit zu tun. Wir sind ja nach der Rundfunkverfassung dieses Landes in Deutschland nicht in den Kabelanlagen. Wenn man mal von der Zusammenarbeit zwischen DWTV und RBB, früher SFB, also B1, mal absieht, das ist aber historisch begründet, sind wir sonst nicht empfangbar, weil die Rundfunkrechte liegen bei den Ländern und wir sind ein Sender nach Bundesrecht. Das Bewusstsein, dass wir aber im Grunde genommen einen Auslandsrundfunk brauchen, hat doch damit zu tun, dass die Rolle Deutschlands sich international verändert und die Erwartungen, wenn man mal außerhalb Europas geht, an Deutschland viel größer sind, als wir das innerhalb Deutschlands eigentlich bisher zur Kenntnis genommen haben. Schauen Sie, wenn Sie hier in Berlin in das Haus der Weltkulturen, also die berühmte Schwangere Auster gehen. Da sehen Sie bei den ganzen vielen Veranstaltungen und Ausstellungen, dass wir Deutsche durchaus interessiert sind, alles, was kulturell in dieser Welt entsteht, aufzusaugen. Ob es im Film, in der Musik oder sowas ist. Aber wir müssen auch lernen, dass wir dafür was tun müssen draußen. Das gilt erst recht natürlich für die deutsche Wirtschaft. Wir sind ein Exportüberschussland. Also wir müssen auch draußen präsent sein. Und das gilt natürlich für die Politik genauso. Also man kann nicht die Frage des internationalen Engagements dieses Deutschlands an der Frage nur festmachen, wohin senden wir zu friedenssichernden Maßnahmen die deutsche Bundeswehr. Das ist mehr. Und Medien haben insofern eine Rolle, dass sie Informationen vermitteln können. Denn Dialog, Bildung setzt Informationen voraus. Das will die Deutsche Welle tun, das wird sie auch in ihrem neuen Profil, welches wir erarbeitet haben, dann auch zukünftig tun. Ich bin im Dialog mit dem Deutschen Bundestag. Die Koalition hat vor, das Gesetz zu novellieren, wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres, ab Anfang nächsten Jahres wird es eine Debatte im Bundestag geben. Davor fürchte ich mich nicht, nein, ich begrüße Sie, weil damit das Bewusstsein, was dieser Auslandssender, das ist ja nicht der Intendant, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an Brillanten in sich hat und was er nach draußen transportiert, das Bewusstsein muss gestärkt werden. Und dafür glaube ich, dass so ein Anlass 50 Jahre ganz gute Gelegenheit ist, um nicht nur zurückzugucken und sich, was weiß ich, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, so, wo ist die Perspektive? Das müssen wir mit allen gesellschaftlichen Gruppen miteinander besprechen und diskutieren.
Aber vielleicht können Sie dennoch schon etwas verraten, wie sich die Deutsche Welle stärker vielleicht profilieren kann. Denn in einer Welt, wo zum Beispiel der österreichische Rundfunk den Auslandsrundfunk sozusagen fast eindampft und auch die BBC spart ja massiv, der deutsche Dienst existiert nicht mehr. Ein sehr traditionsreicher Dienst, der über 60 Jahre lang nach Deutschland funkte und man sich auch immer mehr ins Internet verlagert. Aber es gibt auch die digitale Kurz-, Mittel- und Langwelle, also neue technologische Perspektiven, aber auch inhaltliche Krisenberichterstattung. Sie haben hineingestrahlt in den Kosovo, Sie haben auch in andere Krisengebiete wie Afghanistan Partnerschaften entwickelt, helfen dort beim Aufbau der eigenen Rundfunkstation. Ist das zukünftig vielleicht das Hauptbetätigungsfeld, zu reagieren auf bestimmte globale Entwicklungen und dann sozusagen Brennpunkte zu kreieren?
Zwei Aspekte als Antwort dazu. Erstens, Deutschland in der Mitte Europas gelegen, ist ja nicht nur eine geografische Beschreibung. Deutschland, wenn man die Geschichte zurückschaut, ist ja sowas ein Gebiet, was sehr stark durch geistige Strömung aus West und aus Ost mit beeinflusst worden ist. Und Deutschland at the heart of Europe, heißt unser Claim, muss im Grunde genommen eine Rolle spielen, die sozusagen das kontinentale Europa wahrnimmt. Nun kann ich das nicht weltweit, da müsste ich ein Vielfaches an Geld haben, das ist völlig richtig. Also haben wir uns entschlossen, ein paar zentrale Regionen geopolitisch entschieden, vorrangig zu bedienen und in anderen Bereichen mehr mit Basisprogrammen präsent zu sein. Diese Regionen sind einmal Beitrag zur Integration des EU-Europas. Schauen Sie, im nächsten Jahr haben wir 25 Mitgliedstaaten der EU. Rumänien und Bulgarien stehen vor der Tür auf 2007, 2008 hin. Zweitens, die ganze Region der Staaten in Europa, Mittelost- und Südosteuropa, Balkan, die nicht im Moment vor der Tür der EU stehen, das geht die ganze Russische Föderation und dann in dem Fall bis nach Vladivostok dazu. Es ist im Interesse der Deutschen und Deutschlands, dass sich dort die demokratische Entwicklung verstärkt und nicht wir morgen vielleicht wieder eine militärische Diktatur haben. Dritter Bereich, zweifelsohne die islamische Welt, das sind aber nicht nur die arabischen Staaten, sondern die islamische Welt ist die Hälfte des Nordens afrikanischen Kontinents bis nach Indonesien. Oh, und jetzt haben Sie die technologische Entwicklung angesprochen. Internet, klar. Aber ich glaube, dass Internet nicht dieses On-Air durch den Himmel, Hörfunk und Fernsehen ersetzen kann. Bekanntlich brauchen Sie bis heute immer noch für einen Internetanschluss irgendein Kabel. Und wenn Sie sich mal den afrikanischen Kontinent nehmen, südlich der nordafrikanischen Staaten, die am Mittelmeer liegen, und nördlich der Republik Südafrika, gibt es auf dem gesamten Kontinent heute so viele Telefonanschlüsse wie in der Stadt Berlin. Also das ist eine Frage der Entwicklung. Digitale Kurzwelle, Digitalisierung, richtig. Wir beginnen mit der Winterzeit in Europa und im Nahen Osten digital zu senden. Das wird für viele, die mal Kurzwellenhörer waren, eine Renaissance des Hörfunks werden. Ich bin davon zutiefst überzeugt, weil die digitale Kurzwelle nicht mehr eben abhängig ist von der Tageszeit und der Ionosphäre und der Sonneneinstrahlung, sondern sie kommen beinahe in UKW-Qualität über. Sie können damit Programme auch anders gestalten. Die bisherige Kurzwelle ist natürlich sehr stark wortlastig, aber so unterschiedlich sind die Menschen auf der Welt nicht. Sie wollen Information, aber auch Unterhaltung und das einfachste Mittel ist Musik. Und Sie können mit der digitalen Kurzwelle natürlich die Programmfarbe Musik viel stärker einsetzen als mit der analogen Kurzwelle. Also da sehe ich schon Perspektiven, auch aufgrund der technologischen Entwicklung. Wir wollen uns konzentrieren auf die Regionen, die ich eben genannt habe. Und ich möchte auch in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und Partnern in der ARD und im ZDF, Fernsehen in dem Fall, Hörfunk ARD, dafür sorgen, dass das, was an Erfahrung, an Potenzial da entsteht, nicht nur über den einzelnen Korrespondenten hineingetragen wird nach Deutschland, sondern auch durch Zusammenarbeit der Institutionen in der ARD, die Deutsche Welle ist Vollmitglied der ARD, dass das im Grunde genommen im Programmaustausch mehr gegenseitig verfügbar wird.